Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Vor einem Monat ungefähr haben wir eine Ausgabe gemacht zu den Brüdern Grimm. Wer die so waren, woher die ihre Märchen hatten und wie sie weltberühmt geworden sind. Nur diese Märchen, mit denen sie eben weltberühmt geworden sind, die gehören ja nicht den Brüdern Grimm, ne? Haben ihnen nie gehört. Nee, das sind Märchen, die von Generation zu Generation mündlich weitererzählt wurden, bis die Grimms sie irgendwann mal aufgeschrieben haben. Aber wir erzählen diese Märchen eben auch heute immer noch weiter. Von Generation zu Generation, immer wieder anders und immer wieder in Neuauflage. Und ganz vorne mit dabei sind heute eben nicht mehr diese zwei deutschen Herren des 19. Jahrhunderts, sondern ganz vorne mit dabei ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aus den USA. Ein Unternehmen, das in einem kleinen Kaff im mittleren Westen seinen Ursprung hat, nämlich die Walt Disney Company.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Showtime heute, Matthias.
Yes.
Es geht nach Hollywood. Bevor wir allerdings nach Hollywood gehen, gehen wir erstmal nach Nürnberg demnächst, ne?
Und zwar am 13. Oktober. Mhm. Dort treffen wir uns beim BR Podcast Festival und sprechen über den Hitlerputsch des Jahres 1923. Anmelden könnt ihr euch und Tickets erwerben könnt ihr unter brpodcastfestival.de.
Aber wir sind ja mächtig unterwegs dieses Jahr, ne? Es folgen dann auch noch zwei Termine in Ilmenau am 2. November.
Und in Sondershausen am 22. November. Es geht einerseits um die Insulaner und es andererseits um den Tod Karls des Großen. Eintritt jeweils frei. Anmelden unter dlfnova.de.
Da bist du jetzt echt Profi drin geworden inzwischen.
Absolut.
In diesen Ansagen. Ne? Wir freuen uns aber irre, euch da zu sehen bei diesen drei Auftritten noch dieses Jahr. Kommt gerne vorbei. Heute also, Matthias, Hollywood, ne? Das ist ja heute das Zuhause der Walt Disney Company und dieses Hollywood, das gibt's auch nicht erst seit gestern.
Ja, man kann sich das eigentlich ganz einfach machen und sagen, seit den Anfängen des Films überhaupt, also am Beginn, ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts, da stand diese kleine Landgemeinde, die 1910 wegen der Nutzung eines großen Wasserreservoirs nach Los Angeles eingemeindet wurde. Mhm. Da steht also Hollywood. Entdeckt wurde das Ganze von David Griffiths, der machte bis 1935 dort insgesamt 500 Filme. Den ersten drehte er 1910 und er drehte vor allem des guten Wetters, der tollen Landschaft und des vielen Platzes wegen in Hollywood.
Das leuchtet natürlich ein. Aber der Typ war ja nicht der Einzige, der da Filme gedreht hat. Irgendwann haben sich alle großen Filmstudios der Welt, nicht der Welt, aber zumindest der USA, in Hollywood angesiedelt.
Ja, das ging auch relativ zügig. 1911 eröffnete die Nestor Company eines gewissen David Horsley und der übrigens produzierte den ersten Trickfilm in Hollywood. Mhm. Und es folgten im gleichen Jahr 15 Companies, die aus New York weggegangen sind, die neue Produktionsstätte nach Hollywood, unter ihnen auch ein Deutscher namens Karl Lemmle aus dem fleißigen Ländle-Württemberg.
Aha, auch noch nie
und
gehört.
Der leitete seit 1912 das, was wir heute als Universal Studios kennen.
Aha,
okay. Es dauerte aber noch ein ganzes Jahrzehnt, bis Hollywood schließlich zum weltweit wichtigsten und größten Standort der Filmindustrie wurde. Das war ungefähr Anfang, Mitte der 1920er Jahre.
So, und da konnte jetzt ein gewisser Walt Disney nämlich, quasi nicht mehr fehlen, der ging auch nach Hollywood rüber.
Genau. Der hatte mit seinem Bruder Roy eine kleine Firma in Kansas City. Die machten so Zeichentrickfilme und Cartoons, auch schon mal einen Kurzfilm dabei. Und 1923 ging Walt, also nur der eine der beiden Brüder, nach Hollywood. Die Anfänge waren sehr holprig, aber sie klingen wirklich wie in Amerika. Nämlich es begann in einer Garage und zwar von seinem Onkel. Also typisch amerikanische Selfmade-Geschichte. 1926 dann das erste Büro in Hollywood. Und hier begann die Geschichte eines lustigen Hasens. Der allerdings hatte ein trauriges Ende.
Ein Hase mit traurigem Ende, Matthias. Das war sozusagen der Vorgänger, der Prototyp, wenn man so will, von Mickey Mouse, ne?
Ja, irgendwie schon, wenn auch nicht ganz freiwillig. Dieser Hase, der hieß Oswald. Und er war der Mittelpunkt einer Serie. Und für diese Zeichentrickfiguren, für diese Serien wurde pro Folge etwas gezahlt. Und Walt Disney wollte einen Preis etwas in die Höhe treiben. Aber der Filmverleiher, der hatte nicht nur die Mitarbeiter von Disney schon abgeworben und unter Vertrag genommen, sondern auch die Lizenz am Hasen Oswald erworben.
Ah.
Und damit endete in dem Moment die Geschichte des Hasen Oswald.
Und es musste
sein
was Neues her.
Nachfolger wurde eine neue Figur namens Mickey Mouse.
Ah, ja.
Und der erste Film mit Mickey Mouse wurde 1928 uraufgeführt. Und das war dann tatsächlich der Grundstein für den Aufbau und Ausbau der Walt Disney Company zu einem der weltweit agierenden Unternehmen und mittlerweile, glaube ich, auch dem größten Unternehmen.
Oswald, Walt und Mickey, ja, wie eins zum anderen kam, wo und wann diese riesige Walt Disney Company von heute ihre Anfänge hatte. Das erzählt uns jetzt nochmal in aller Ruhe Chrissy Mockenhaupt.
Eine fröhlich pfeifende Mickey Maus am Steuer eines Dampfboots. Die kennen nicht mehr nur Disney-Nerds. Diese kurze Szene aus dem Film Steamboat Willie wird inzwischen auch im Vorspann der Disney-Filme gezeigt. Denn mit diesem Kurzfilm hat Walt Disney Filmgeschichte geschrieben. Außerdem ist Disney auch ein Prototyp des American Dream. Durch Fleiß und Talent vom Tellerwäscher zum Millionär. Schon seit seiner Kindheit begeistert sich Walt Disney fürs Zeichnen. In seiner Jugend kommt dazu noch die Liebe zum Film. Aber Walt stammt aus einer Arbeiterfamilie und on top hält sein Vater weder von dem einen noch dem anderen sehr viel. Walt verdient sich deshalb heimlich bei mehreren Nebenjobs Geld, das er in Stifte, Papier und Kinobesuche steckt. Außerdem besucht er mehrere Abendkurse in Kunstschulen. Mit 17 Jahren beschließt er, nicht mehr zur Schule zu gehen, woraufhin ihn sein Vater in seiner Fabrik beschäftigen will.
Dad, ich will so einen Job nicht machen.
Aha. Und was willst du stattdessen machen?
Ich will Künstler sein.
Künstler? Pah, so ein Mumpitz. Wie willst du bitte davon leben?
Ich weiß es nicht. Also noch nicht.
Walt zieht von Chicago nach Kansas, wo sein älterer Bruder Roy lebt. Da ergattert er sich mehrere Jobs als Cartoonzeichner bei Zeitungen und Werbeagenturen. Seine ersten Kurzfilme dreht er nach Feierabend mit einer Kamera, die er sich von seinem Chef ausleiht. Bei einem dieser Jobs lernt er Up Iwerks kennen, den Mann, der Mickey Maus später zum Leben erwecken wird. Zusammen gründen die beiden ein Studio und produzieren lustige Kurzfilme, die sie Lafo Grumps nennen. Schon damals hat Walt Disney ein Faible für Märchengeschichten. Es gibt Lafo Grumps mit den Bremer Stadtmusikanten, Rotkäppchen, Aschenputtel und Alice im Wunderland. Auch wenn man das meinen könnte, seine Filme richten sich nicht direkt an Kinder, sondern eher an Erwachsene.
Well, no, you have to appeal to the adult or, well, the adults have the money, the children don't have any money.
Das erzählt Walt Disney Jahrzehnte später in einem Fernsehinterview. Zunächst kommen die Filme aber nicht so richtig an. Das Studio geht pleite. Mit nur $40 in der Tasche entschließt sich Walt Disney nach L.A. zu reisen, wo inzwischen sein Bruder Roy wohnt. Hier läuft es besser für Walt. Er schafft es, die Alice-Filme, die ein Mix aus Cartoon- und Realverfilmung sind, an eine Kinokette zu verkaufen, die sogar eine ganze Serie davon bestellt. Der Vertrag wird am 16. Oktober 1923 unterschrieben und gilt als das Gründungsdatum der Walt Disney Company, die er damals noch zusammen mit seinem Bruder Roy und seinem Partner Up Iwerks führt. Der große Durchbruch kommt aber im Prinzip erst mit der vermutlich berühmtesten Maus der Welt.
Come on, we gotta hurry! Hang on, pal, here we go!
Das ist übrigens Walt Disney persönlich. Er hat Mickey Maus am Anfang noch selbst synchronisiert, bis er das wegen des vielen Rauchens nicht mehr konnte. Vor Mickey kam aber Oswald. 1927 erfindet Walt Disney Oswald, den lustigen Hasen. Sieht schon ziemlich wie Mickey Maus aus, nur mit längeren Ohren. Die Oswald-Filme sind so erfolgreich, dass Walt mit dem Filmverleiher einen höheren Preis aushandeln will.
Ich würde vorschlagen, dass der Preis, den du mir zahlst, für jeden Oswald-Film ein bisschen ansteigt. In ein paar Folgen wären wir so bei ca. $2,500.
Ich biete dir 1.800 pro Film.
1.800? Das ist ja weniger als bisher und das deckt auch noch nicht mal die Produktionskosten, geschweige denn, dass ich in neue Technologien investieren kann.
Nun, mein lieber Walter, entweder du machst es zu meinem Preis oder dein Team arbeitet künftig für mich. Ich habe sie schon alle unterzeichnen lassen.
Walt Disney lehnt frustriert ab. Damit verliert er seinen bisher erfolgreichsten Charakter. Denn die Rechte für Oswald liegen, wie damals üblich, komplett beim Filmverleiher. Disney schwört sich, dass er die Rechte an seinen Charakteren niemals mehr aus der Hand geben werde. Kurz danach erfindet er Mickey Maus, den er zuerst Mortimer nennt. Walt erschafft den Charakter, Up Iwerks animiert Mickey. Der erste veröffentlichte Mickey-Film, Steamboat Willie, wird ein Hit. Es ist der erste Zeichentrickfilm mit synchronem Sound. Vorher gab es einfach eine Art Hintergrundmusik, wie man sie eben vom Stummfilm kennt. In Steamboat Willie pfeift Mickey dann passend zur Musik, spielt Xylophon auf den Zähnen einer Kuh, das Boot macht Dampfgeräusche, genauso wie die Schuhe der rennenden Minimaus. Steamboat Willie macht Mickey zur bis heute ikonischsten Figur, die Disney jemals erschaffen hat, und legt den Grundstein für etliche weitere Meisterwerke der Filmgeschichte aus der Feder Disneys.
Chrissy Mockenhaupt über die Anfänge eines Weltunternehmens, die Anfänge der Walt Disney Company. Natürlich, selbstverständlich, ist klar, ja, benannt nach ihrem Gründer, Walt Disney. Und diesen Typen und seine Zeit wollen wir noch mal etwas besser kennenlernen im Gespräch mit Andreas Platthaus, FAZ-Literaturchef und man muss sagen, Disney-Fachmann. Grüße Sie, Herr Platthaus.
Schönen guten Tag.
Wir haben schon gehört, dass er so eine Art Self-Made Man war. Zuerst irgendwie da in der Garage seines Onkels rumgedoktert und rumgebastelt hat. Aber was können wir denn sonst noch so über sein Großwerden erzählen? Also wo kommt dieser Mann her?
Der kommt aus dem amerikanischen Mittleren Westen, aus einem ganz kleinen Kaff. Und dieses ganz kleine Kaff hat Disney nie wieder vergessen. Mhm. Das ist in gewisser Weise die Grundlage für all die Begeisterung für das Kleinstadt-Amerika oder sagen wir eher das Dorf-Amerika, was auch in seinen frühen Kurzfilmen eine Rolle spielt. Wenn man sich an die frühen Mickey-Maus-Filme oder sowas erinnert, die spielen alle in der Provinz. Mhm. So gut wie nichts davon findet in der Großstadt statt. Und wenn wir uns an Disneyland erinnern, da ist in der Mitte das, was sich Main Street USA nennt. Und Main Street USA klingt großartig nach Hauptstraße, aber im Endeffekt ist das so ein kleines Pionierdorf mit saloonartigen Gebäuden an den Seiten. Und das sind die Dinge, an die Disney sich als Kind erinnert hat.
Jetzt kommt er also offensichtlich aus der Provinz. Und ich würde mal sagen, Herr Platthaus, wenn heute jemand sagt, hey, ich will irgendwie in den Bereich Animation und Zeichentrick oder auch Comicproduktion gehen, ist das immer noch nicht der Bankkaufmann, aber ist auch nicht völlig abwegig. Aber bei Walt Disney, 1920er Jahre noch davor, amerikanischer Mittlerer Westen, Provinz, wie kam er auf die Idee, genau in diesem Bereich sein Glück zu versuchen?
Gute Frage. Er war immer ein begeisterter Zeichner und das kann man auch schon in den Kinderheftchen, die man von ihm kennt oder sowas sehen. Und er war jetzt nicht der überragende Schüler, hat sich dann auch in den Ersten Weltkrieg gerettet. Der hat sich jünger gemacht, als er war und hat sich freiwillig gemeldet als Kraftwagenfahrer. Da war der Krieg dankenswerterweise schon vorbei, aber er ist noch nach Europa gekommen. Und als er zurückgekommen ist, hat er sich überlegt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und hat sich selbstständig gemacht. Das ist gute amerikanische Tradition. Und zwar mit dem, was er gerne machte, nämlich als Zeichner. Und hat Werbegrafik betrieben. Und über die Werbegrafik kam dann auch wiederum das Interesse zum Film. Und da hat er einen wunderbaren Partner gefunden, Ab Iwerks, der ein viel besserer Zeichner als Disney selber war. Der hat die ganzen Sachen mit den Filmen dann gemacht. Und Disney war derjenige, der gute Ideen hatte und ein Organisationsgenie war. Und dementsprechend haben die beiden das ganz wunderbar auf die Beine gestellt, bis es irgendwann im Mittleren Westen nicht mehr weiterging. Und dann ist Disney konsequent nach Hollywood gegangen.
Mhm. Würden Sie sich da ein Urteil zutrauen, was bei Disney, bei Walt Disney überwiegt? Ist es eher so dieses geschäftsmännische Näschen, da mit so einem Talent, Schrägstrich Hobby, was auf die Beine stellen zu wollen? Oder war es wirklich ja, Faszination und Liebe zum Zeichnen und zum frühen Comic?
Ich denke, am Anfang war es beides. Disney ist schon jemand, das merkt man seinen Zeichnungen an, der geht mit unglaublicher Liebe an die Gegenstände rein. Und das mag auch eines seiner Probleme gewesen sein, dass er sich verzettelt hat in dem, was er machte. Er war nicht so gut als Zeichner, wie er aber gerne sein wollte, weil er einfach gezeichnete Figuren so sehr liebte. Darum war es so wichtig für ihn, andere begabte Zeichner zu finden. Und darin hatte er ein großartiges Talent. Er war aber auch wiederum nicht derjenige, der als Geschäftsmann besonders versiert gewesen wäre. Dankenswerterweise hatte der auch noch einen Bruder, Roy Disney. Und der hat sich dann später im Unternehmen die ganze Zeit um das Geschäftliche gekümmert. Mhm. Den kennt heute leider Gottes kaum jemand mehr. Aber wenn wir einen nennen wollen, der neben Walt Disney total zentral für den Aufstieg dieses Unternehmens war, dann ist es ein anderer Disney, eben Roy Disney.
Und Walts besondere Eigenschaft war anscheinend, sich mit guten Leuten zu umgeben.
Ja, darin war er ganz großartig und er war ein fantastischer Ideengeber, ein unglaublicher Motivator. Es gibt Protokolle aus den Disney-Studios, wo festgehalten wird, wie die Gespräche damals gelaufen sind. Und man sieht, dass Disney jemand war, der nie locker gelassen hat, der aus den Leuten wirklich rausgekitzelt hat, was sie an Ideen hatten, der sie gefordert hat, der gesagt hat, wir müssen noch besser werden als das, was wir bisher gemacht haben. Im Endeffekt ist er vor allem Motivator gewesen. Darin muss er unglaublich gut gewesen sein.
Und er hat eben eine echte Jahrhunderterfindung hingelegt. So eine komische Maus mit zwei großen Ohren, Mickey Maus, und das Ding ist völlig durch die Decke gegangen. Heute kennt es immer noch jedes Kind auf dem ganzen Planeten. Weiß man, woher diese Maus aus seinem Oberstübchen gekrochen ist?
Es gibt eine Legende und es gibt eine Wahrheit.
Ja, okay,
natürlich klingt die Legende viel,
ja,
viel besser. Die Legende war, er hatte eine Serie mit einem Kaninchen, Oswald the Lucky Rabbit. Und das Problem war, da hatte er juristisch betrachtet nicht so richtig klug agiert. Das heißt, die Rechte an dieser Figur hatte er nicht als derjenige, der sie erfunden hat, sondern die Vertriebsgesellschaft, die sich um die ganze Vermarktung der Filme kümmerte. Und die hat ihm irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also entweder du machst das Ganze für weniger Geld oder wir machen es mit ganz jemand anderem. Und da ist Disney angeblich ganz ja, als stolzer Mann von New York nach Hollywood im Zug zurückgefahren. Das dauert bekanntermaßen damals so ungefähr 3 Tage. Und in diesen 3 Tagen hat er sich verzweifelt überlegt im Zugabteil, was mache ich denn? Und da sei ihm Mickey Mouse eingefallen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Mäuse gibt es bei Disney schon vorher in den Filmen als Nebenfiguren. Das heißt, die hatten sich schon sehr intensiv mit Mäusen beschäftigt. Und es ist schon Tatsache, dass Oswald the Lucky Rabbit ihm in gewisser Weise weggenommen wurde. Aber die Entwicklung von Mickey Mouse ist im Endeffekt nicht sonderlich originell. Das ist nämlich einfach genau Oswald, nur eben mit runden statt mit langen Ohren. Mhm. Er hat im Endeffekt einfach das weitergemacht, was er schon konnte, und hat die Ohren verändert, damit man nicht sagt, das ist aber diese Figur, an der doch jemand anderes die Rechte hat. Und ja, das Wunderbare an dieser Geschichte ist dann eben, dass er diesmal die Rechte behalten hat. Und wie Sie es eben völlig richtig sagten, darauf beruht der gesamte Aufstieg des Disney-Studios. Diese Figur ist wahrscheinlich so bekannt auf der ganzen Welt wie vielleicht ansonsten noch die Silhouette der Cola-Flasche. Also ein besseres Markenzeichen gibt es überhaupt nicht.
Und was ja auch eine Besonderheit an dieser Maus ist, dass sie die Leinwand und den Fernseher irgendwann und die Comics auch verlassen hat. Also sie läuft zum Anfassen herum in Anaheim, in Kalifornien zum Beispiel, in Orlando, Florida und inzwischen auch hier bei uns in Paris und in Hongkong. Ich rede natürlich von Disneyland, Herr Platthaus. Ist das irgendwie Walt Disneys real gewordene Fantasie?
Ja, das muss man wohl so sagen. Also das war in gewisser Weise ein Geniestreich und trotzdem einer, der mit ganz viel Liebe auch verbunden war. Disney hatte diese Idee in den frühen 50er Jahren, als es im Filmgeschäft gar nicht mehr so gut lief. In der Nachkriegszeit war es schwierig für die Disney-Studios und die brauchten eine neue Idee. Da sagte er, warum nutzen wir nicht diese Figuren, die auf der Leinwand gar nicht mehr richtig funktionieren und bringen die ins richtige Leben hinein? Das kennen die Leute noch nicht. Heute würden wir das immersive Kultur oder irgend so etwas nennen. Und wie dem auch sei, er hat dafür Geldgeber gefunden, indem er einen Fernsehvertrag abgeschlossen hat. Auch das war damals revolutionär, dass er aus dem Kino ins Fernsehen gegangen ist. Aber die amerikanische Fernsehgesellschaft ABC finanzierte ihm darum den Bau von Disneyland mit. Und niemand hatte gedacht, dass das funktionieren würde, denn man kannte Vergnügungsparks. Das war nichts Neues. Aber was neu war, war dieses Themenartige. Wirklich es ganz auf die Disney-Welt zu beziehen. Und das hat einen absoluten Überraschungserfolg bei der Eröffnung Mitte der 50er Jahre nach sich gezogen und dann eben auch die anderen Parks rund um die Welt. Und es ist immer noch eine wahnsinnig wichtige Einnahmequelle für den Konzern. Das hat tatsächlich seinen Reiz überhaupt nicht verloren. Das ist mittlerweile natürlich nicht mehr so wie in den 50er Jahren. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Sensationen, die damals schon eingeführt wurden und die heute noch in Betrieb wären. Also das Ganze hat sich massiv verändert. Aber eine bestimmte Art der Nostalgie findet man da immer noch.
Wenn man sich dann heute anguckt, wie riesig Disney geworden ist, wie mächtig ja auch, wenn man überlegt, was die alles veröffentlichen und welchen Einfluss die haben. Sie haben die Maus beschrieben, die ist so bekannt wie die Colaflasche, allein die Silhouette. Dann hat diese kleine Maus mit diesem kleinen Studio und diesem Walt Disney dahinter nicht nur Hollywood, sondern eigentlich die ganze Welt verändert, oder?
Ja, Disney hat immer so schön zu seinen Mitarbeitern so in den 50er, 60er Jahren gesagt, remember, it all started with a mouse. Ja. Und in gewisser Weise stimmt das. Also es ist ein riesiger Konzern, der heute natürlich noch viel größer ist als zu Walt Disneys Lebzeiten. Ich meine, der gute Mann ist mittlerweile auch schon mehr als 55 Jahre tot. Und mittlerweile reden wir über ein Multimilliardenunternehmen, einen der größten Konzerne der ganzen Welt. Das hätte er sich selber auch nicht träumen lassen. Aber in der Tat, das alles startete mit Mickey Mouse und die ganze Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts ist zwar nicht zu erklären ohne Mickey Mouse. Also da hätte man schon noch ein paar andere Gründe. Aber in gewisser Weise hat man da eine so zentrale Figur fürs Selbstverständnis von Niedlichkeit, aber auch von Kommerzialisierung und auf der Vermarktung auf verschiedensten Ebenen, dass man sagen muss, dass Disney damit tatsächlich Schule gemacht hat, auch für ganz viele andere Unternehmen. Die ganze Superheldenindustrie wäre niemals so entstanden mit den ganzen Ausformungen, die das hat, von der Bettwäsche bis zum Film, wenn es nicht Disney bereits 30, 40 Jahre vorher vorgemacht hätte. Alle orientieren sich bei der Vermarktung von Kulturphänomenen wie Mickey Mouse an seinem Vorbild. Da hat er tatsächlich etwas vollkommen Neues mitgeschaffen.
Von Mann und Maus, die Welt des Walt Disney, so heißt das Buch von Andreas Platthaus, eben zu Walt Disney und dieser Maus. Wenn ihr dazu noch mehr lesen wollt, gerade habt ihr ihn gehört in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Platthaus.
Ganz herzlichen Dank an Sie.
Die Walt Disney Company feiert dieses Jahr, Matthias, ja auch großen 100. Geburtstag, ne? Hat alles angefangen mit der Maus, hat aber inzwischen jede Menge andere Zweige der Unterhaltungsindustrie erobert, zum Teil, wie gerade schon gehört, ja eben auch jenseits der Filmbranche.
Ja, und zwar jede Menge. Jeder USA-Besucher, der schon einmal in Florida oder in Kalifornien war, der hat von den Disney-Freizeitparks gehört oder sie auch besucht. Es sind mehr oder weniger ein großes Standbein des Konzerns geworden mit vielen Millionen Besuchern alljährlich.
Warst du schon mal in einem?
Jawohl, in mehreren. In Paris war ich. In Florida war ich.
Nicht schlecht, echt, ja, leider noch nicht. Ja.
Und der Konzern hat sich auch in Europa und in Asien ausgeweitet. In Paris, habe ich gerade gesagt, ja, aber auch in Hongkong und Tokio. Mhm. Und alle Resorts und alle Parks zusammen hatten 2019, halte ich fest, mehr als 150 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das also, das ist ein wichtiger Bestandteil der Walt Disney Company.
Und ich glaube, diese Parks sind eigentlich schon ein guter Ausdruck davon, dass Disney eben ein klassisches Unternehmen ist. Klassisch in dem Sinne, dass es immer wächst und wächst und wächst und wachsen will und in dem Fall sogar in die reale Welt hineingewachsen ist. Und bei diesem ganzen Wachstum wird dann auch gerne mal die Konkurrenz aufgekauft, ne?
Und zwar wirklich in großen und im atemberaubenden Schritten. 2009 kaufte Disney den Comicverlag Marvel für 4,3 Milliarden Dollar. Mhm. 3 Jahre später kam Lucasfilm dazu, 4 Milliarden Dollar. 2014 erwarb die Company die Maker Studios für YouTube-Produktionen. 2022 hatten die Streaming-Dienste von Walt Disney mit 221 Millionen mehr Abonnenten als Netflix. Boah. Also, das ist ein Weltunternehmen. Angefangen hat es mit einer kleinen Zeichentrickserie, jetzt Milliardenumsätze. Wahnsinn.
Also ihr habt es eben gehört, dem House of Mouse gehört inzwischen fast alles. Und zwar eben nicht nur diese Maus, sondern auch Spider-Man und Iron Man, Luke Skywalker und Darth Vader, Pixar ja übrigens auch, also auch Buzz Lightyear, Nemo und Dory, die Eiskönigin und riesige Hotels in Paris und inzwischen auch ein eigener Streaming-Service. Also ihr merkt es, Disney ist einer der größten und wichtigsten Entertainment-Giganten der Welt geworden. Firmensitz ist aber immer noch in Kalifornien, in den USA. Und da ist unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Hi Katharina.
Hi.
Wenn man sich die Blockbuster der letzten Jahre mal so anschaut, Katharina, Frozen, Avengers, Toy Story, König der Löwen, Avatar, Star Wars in allen Formen und Farben. Das gehört inzwischen wirklich alles zu Disney. An denen kommt man in Hollywood gar nicht mehr vorbei, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also Disney gehört nach wie vor zu den sogenannten Big Five Studios der USA. Die anderen, das sind eben Universal, Sony, Warner und Paramount. Das sind wirklich die ganz dicken Fische. Und Disney, muss man auch immer noch sagen, beherrscht eigentlich den Kinomarkt. 2019 zum Beispiel war ein wirklich krasses Jahr für Disney. Denen gehörten dann quasi rund 33% des Kinomarktes. Boah. Was auch daran lag, dass sie 2019 ziemlich viel rausgeballert haben. Ein Riesenkino-Hit war ja Avengers Endgame. Das ist der tatsächlich finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten mit etwa 2,8 Milliarden Dollar Umsatz auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich immer noch eine Marke. Das hat bis jetzt noch niemand geknackt. Ob es Barbie vielleicht noch schaffen wird, das werden wir mal abwarten. Aber tatsächlich haut Disney eben, weil denen so wahnsinnig viele große Marken gehören, halt sehr, sehr viele Filme raus und auch viele Filme, die einfach eine riesige Fanbase haben. Also Marvel, Star Wars natürlich, die ganzen Pixar-Geschichten. Und davon lebt der Konzern natürlich auch immer noch. Wobei, wenn wir auf dieses Jahr gucken, ist dieses Jahr schwieriger geworden für Disney. Mhm. Und man kann nicht mehr so sehr auf diese großen Marken bauen.
Können wir eigentlich gleich mal loslegen. Wieso? Gab es diesen Jahr keinen großen Disney-Hit? Mir würde jetzt auch spontan keiner einfallen, wenn ich ehrlich bin.
Also als ich mich auf dieses Kinojahr vorbereitet habe, vor einem halben Jahr, habe ich noch gedacht, oh wow, ich freue mich total. Ariel, die Meerjungfrau zum Beispiel. Ja? Also eine Neuauflage, Live-Action-Version Ariel kommt raus. Ich bin ein riesen Harrison Ford-Fan. Da gibt es einen neuen Indiana Jones 5, der letzte mit Harrison Ford. Habe ich gedacht, super toll. Ja? Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Alles aus dem Hause Disney. Aber man muss sagen, gerade diese zwei Filme sind total gefloppt. Also konnten tatsächlich auch ihre Produktionskosten nicht einspielen an den Kinokassen. Und in diesem Jahr ganz besonders hat Disney damit zu kämpfen, dass sie das, was sie raushauen, dass das alles nicht erfolgreich ist. Auch zum Beispiel Pixar gab es einen neuen Film, Elemental, den fand ich persönlich total schön. Aber auch der konnte es eben nicht schaffen, an den Kinokassen zu überzeugen. Alles irgendwie ziemlich gefloppt in diesem Jahr. Und das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Zum einen ist es sicherlich so, dass das Kinopublikum ein bisschen müde geworden ist von diesen ganzen Sequels und Prequels und Neuauflagen und Neuverfilmungen. Also ich meine, Live-Action Ariel, man muss jetzt mal ehrlicherweise sagen, wer hat es gebraucht? König der Löwen war schon so ein bisschen fragwürdig, ob man das wirklich dann nochmal ganz genau eins zu eins, Frame für Frame nochmal gebraucht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Ermüdung. Auch mit Indiana Jones ist natürlich eine bekannte Figur, die vielleicht bei den 80er, 90er Jahre Kids noch irgendwie andockt. Ne? Wer ist denn Harrison Ford eigentlich? Und offenbar hat Disney es auch nicht geschafft, seine Marken überzeugend auszubauen. Und Bob Iger, das ist ja der große Disney-Chef, der hat auch selbstkritisch in einem Interview letztens gesagt, ja, vielleicht haben wir ein bisschen zu viele Star Wars und Marvel-Serien und Filme rausgehauen.
Marvel war vorher nicht so stark im TV vertreten. Es gab nicht nur viele Filme, sondern auch viele neue Serien. Das hat ehrlich gesagt den Fokus und die Aufmerksamkeit verwässert.
Genau, und da denkt man zum Beispiel an Disney Plus, ne? Das ist ja die große Streaming-Plattform und da haben sie halt richtig viel rausgehauen. Tolle Serien auch, The Mandalorian zum Beispiel, Andor, aber auch eben ganz viele Marvel-Serien, Loki zum Beispiel, WandaVision, auch eine Marvel-Serie. Ganz viele tolle Serien, aber auch einige, die bei den Kritikern nicht gut angekommen sind. Und genau davon spricht eben Bob Iger. Also möglicherweise hat man da quasi seine eigenen Marken sehr stark verwässert und das Publikum ist einfach müde geworden.
Im Kino lief es jetzt also nicht so rund, aber du hast ja Disney Plus eben schon angesprochen. Da hat Disney eben Fakten geschaffen und einfach einen eigenen Streaming-Dienst hingezimmert mit dem eigenen Content und das nicht mehr rausgegeben an andere Anbieter, wie zum Beispiel die große Konkurrenz von Netflix. Zeigt das, dass Disney eigentlich ganz gut aufgestellt ist für die Zukunft?
Das ist die große Frage. Also im Prinzip kommt man ja an Streaming-Diensten nicht vorbei. Netflix hat natürlich gezeigt, wie wahnsinnig erfolgreich man damit sein kann und dass man eben auch ja eine Marke setzt mit dem Thema Streaming. Und letzten Endes sind ja alle Studios irgendwie drauf angesprungen. Also es gibt ja wahnsinnig viele Streaming-Dienste. Und Disney Plus, muss man tatsächlich sagen, ist noch einer der erfolgreicheren. Also die Rangfolge ist Netflix, Amazon Prime Video und dann kommt Disney mit seinen verschiedenen Streaming-Kanälen. Also es gibt ja nicht nur Disney Plus, es gibt ja auch noch Hulu gehört dazu, zu dieser Familie, ESPN Plus, das ist der große Sportstreamer. Aber das Problem ist, dass damit so eine Plattform erstmal rentabel ist, muss man wahnsinnig viel Geld reinstecken. Und Disney Plus macht immer noch hunderte Millionen Dollar Verluste tatsächlich in den Quartalen, ist überhaupt noch nicht rentabel. Vielleicht 2024 heißt es. Das heißt, die Idee, eine Plattform aufzubauen, ist sicherlich gut, aber es kostet den Konzernen momentan wahnsinnig viel Geld und auch Ressourcen. Und da muss man sagen, ist 2023 der Knackpunkt wahrscheinlich, weil man sich jetzt offensichtlich dazu entschieden hat, möglicherweise in der Zukunft weniger Serien und auch Filme anzubieten, die auch exklusiv auf Disney Plus laufen und die auch günstiger anzubieten. Also man muss einfach wahnsinnig auf die Kosten schauen. Und ich glaube, Disney hat gesagt, etwa 5,5 Milliarden Dollar müssen sie einfach einsparen. In diesem Jahr haben sie wahnsinnig Verluste gemacht, aber die Aktie geht auch runter, ist einfach nicht so erfolgreich an den Märkten. Und da kann man sich die Frage stellen, ist das zeitgemäß? Ja, ich glaube schon, weil alle auf Streaming gucken, aber das Invest ist halt wahnsinnig groß und man muss eben schauen, ob die Disney Company das auch noch in Zukunft gut stemmen kann.
Zeitgemäß ist ein schönes Wort, Katharina. Wir haben jetzt viel über das Business von Disney gesprochen, aber lass uns doch vielleicht auch mal so über dieses Innenleben dieser Firma sprechen und auch seine Vergangenheit. Also zum Beispiel allein die Person Walt Disney, die haben wir jetzt heute schon genauer kennengelernt, so als Geschäftsmann und Träumer. Es wird über ihn aber auch immer wieder hitzig diskutiert, inwieweit er vielleicht Antisemit oder Rassist gewesen sei. Ist das was, womit sich Disney so als Konzern heute auseinandersetzt?
Ja, tatsächlich setzt man sich damit auseinander, wobei man sagen muss, dass, glaube ich, die Person Walt Disney immer ausgespart wird, weil das ist natürlich die große und wichtige Figur,
der
die
diesen
Konzern eben gegründet hat, der ist heilig. Ich war kürzlich erst auf einer großen Tour in den Disney-Studios, da durfte man dann sein Büro besuchen, aber das dürfen nur ganz wenige Leute sehen und das ist alles wie so der heilige Gral sozusagen von Disney, wie eine Grabkammer, die man da betreten darf. Also da wird immer noch viel Bohai drum gemacht, aber ansonsten versucht man sehr viel kritischer mit der Vergangenheit umzugehen. Das hat mit Mickey Mouse Comics zu tun, von denen wir eben wissen, dass sie rassistische Inhalte transportiert haben. Allein wenn wir es über das Dschungelbuch reden zum Beispiel, gab es Diskussionen darüber, dass die Darstellung der Affen und dann in Verbindung mit afroamerikanischer Musik zum Beispiel, ob das nicht schon rassistisch ist, weil man das Stereotype bedienen würde. Dann gab es eben diesen Film Aristocats, da gibt es so siamesische Katzen und die sollen eben zum Beispiel ein sehr schlechtes Stereotyp von asiatischen Menschen transportieren. Und was Disney jetzt zum Beispiel getan hat in den letzten Jahren, ist ein Disclaimer davon vorzupacken, zum Beispiel auf Disney Plus, um zu sagen, hey, das ist ein Film, der ist älter, wir müssen aber warnen, es gibt hier Darstellungen, die Menschen verletzen können, die rassistisch sind. Auch in den Disney Parks zum Beispiel gibt es einige Rides, wo man eben sagt, das müssen wir vielleicht nochmal erneuern. Es geht um Lieder, es geht um ganz verschiedene Dinge, wo man einfach nochmal genau drauf guckt und sagt, okay, hey, vor ein paar Jahrzehnten war das vielleicht noch zeitgemäß, aber heutzutage können wir das nicht mehr machen. Und genau deswegen hat Disney ja jetzt auch eine Art Kulturkampf an der Backe, vor allem in Florida, ein sehr konservativer Bundesstaat. Da geht es um ganz viele Themen, aber es geht auch darum, dass dem Konzern quasi vorgeworfen wird, zu woke zu sein. Also zu sehr eben darauf zu achten, niemanden auf die Füße zu treten und zu stark politisch korrekt sein zu wollen. Und das hat auch mit aktuellen Disney-Filmen zu tun. Ariel, die Meerjungfrau zum Beispiel, da gab es eine Riesendiskussion, denn die Hauptdarstellerin Halle Bailey ist ja schwarz. Und da gab es viele konservative Stimmen in den USA, die gesagt haben, das kann ja gar nicht sein. Im Original, im Zeichentrick war die ja weiß und hatte rote Haare und das kann ja gar nicht sein, dass die auf einmal von einer Schwarzen dargestellt wird. Und um solche Themen geht es im Moment und gerade die Konservative in den USA wirft Disney vor, viel zu woke zu sein, viel zu politisch korrekt sein zu wollen.
Ist das ein politisches Unternehmen, Disney? Würdest du da so weit gehen?
Disney hat, glaube ich, versucht, sich lange da rauszuhalten. Und es gab aber auch viel Kritik daran. Bob Chapek, also der letzte Disney-Geschäftsführer zum Beispiel, der hat sich ziemlich gewunden, auch sich zu Florida zu positionieren und zu dem sogenannten Don't Say Gay-Gesetz. Das ist ja ein Gesetz, das im Prinzip in Schulen das Thema Homosexualität ausklammern will. Also, dass man jüngeren Kindern nicht mehr nahebringen will, dass es verschiedene Formen von Sexualität gibt. Und viele Disney-Angestellte, die in Florida waren, die zur LGBTQ-Community gehören, die sagen, hey, ihr sitzt hier, ihr verdient hier viel Geld, ihr müsst euch positionieren als Verein. Und vor allem, weil auch Disney geliebt wird auch von der LGBTQ-Community. Da gibt es eine riesige Fangemeinde, die sich da sehr stark positioniert und die sagt, ne, wir sind gay, lesbian und wir lieben Disney-Filme. Das ist alles eine große Familie eigentlich. Und Chapek, wie gesagt, der vorherige Disney-Geschäftsführer, hat sich da nicht so stark positioniert. Da gab es ganz viel Kritik intern von den Angestellten, bis er sich dann irgendwann geäußert hat. Und dann hat er sich geäußert, auch Bob Iger, der jetzige CEO, hat sich geäußert. Und seitdem liegen die eben im Clinch mit Ron DeSantis. Auf einmal ist Disney ein sehr politischer Konzern geworden. Ich glaube, eigentlich ein bisschen ungewollt. Ich glaube, die wollten sich da eher raushalten. Aber der Druck ist einfach so groß geworden, auch eben aus dem Innern dieses Unternehmens.
Jetzt gucken wir schon seit 100 Jahren Disney-Filme, Katharina. Meinst du, wir gucken auch in 100 Jahren immer noch welche?
Also ich glaube, dass wir in 100 Jahren noch Klassiker gucken werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So das Dschungelbuch zum Beispiel,
Ariel.
Kann ich mir vorstellen, dass man das immer noch guckt. Ariel, aber natürlich die Zeichentrickversion natürlich.
Ja.
Ich zumindest. Ich glaube schon, dass es ein Erbe gibt und das ja auch einfach mit Mickey Mouse und Donald Duck. Das ist ein Konzern, der wahnsinnig viel in unserer Kultur, in der Popkultur bewegt hat. Das sind Marken, die man überall auf der Welt kennt. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Ob man noch moderne Disney-Filme guckt, das liegt wirklich, glaube ich, daran, ob sich der Konzern gut aufstellt. Und zwar nicht nur technisch, sondern ich glaube, was das Storytelling angeht, indem man seine Marken nicht verkauft, verhökert, würde ich mal sagen. An dieser Schwelle, glaube ich, ist Disney im Moment, sich zu überlegen, was können wir quasi immer noch Star Wars und Marvel und Mickey Mouse ausbeuten oder müssen wir vielleicht noch ein bisschen kreativer werden? Und ich glaube, das sind jetzt entscheidende Jahre dafür, die zeigen werden, ob Disney noch zukunftsfähig ist und ob wir Disney noch in 100 Jahren gucken können, also neue Disney-Filme gucken können.
Katharina Wilhelm kennt Hollywood in- und auswendig, war sogar im Büro von Walt Disney und hat uns ein bisschen was über diesen Konzern erzählt. Danke dir, Katharina.
Bitteschön.
Jetzt haben wir eine Menge über Walt Disney, seine Company, auch seine Hollywood-Filme, vor allem Trickfilme gesprochen. Aber, Matthias, es gibt ja auch noch das lustige Taschenbuch zum Beispiel, ne? Und das Mickey-Maus-Heft. Und wenn wir jetzt nochmal an die Superhelden denken aus dem Hause Marvel, die inzwischen auch noch zu Disney gehören, dann kommen natürlich auch eine Menge Comics zusammen. Und diese Comics, Matthias, werden ja gerne auch als neunte Kunst bezeichnet, ne? Weil sie sind von allem so ein bisschen Zeichnung, Malerei, Grafik, irgendwie auch Film. Alles und nichts gleichzeitig.
Ja, so ein ziemliches Kuddelmuddel, sage ich mal. Bei einem Comic nämlich, da wachsen die Inhalte der einzelnen Bilder zu einer Geschichte zusammen. Das ist nicht anders als im Film.
Mhm.
Auch dort wechselnde Perspektiven und Ausschnitte. Aber der Film, der verbindet die einzelnen Bilder. Beim Comic muss der Leser diese Verbindung selbst herstellen. Beim Film ist die Geschwindigkeit beim Erfassen und auch beim Verstehen der Geschichte vorgegeben. Beim Comic bestimmt man selbst, wie lange man bei einem Bild verweilt oder eben nicht.
Wie Comics übrigens genau funktionieren, darüber gibt es einen tollen Comic, den kann ich euch echt empfehlen, der heißt Comics richtig lesen. Und da stellen wir dann auch wiederum fest, Matthias, dass sie aber auch noch Ähnlichkeiten haben zu Literatur und irgendwie auch noch zum Theater.
Genau, weil Comicleser haben ein opulentes Kopfkino im Kopf, kann man ja nicht anders sagen. Leser von Literatur haben das auch, aber nicht ganz so ausgeprägt. Das liegt vor allem daran, dass die Comics natürlich bebildert sind und an der Verwendung einer wirklich sehr reduzierten Sprache. Einzelne Worte gibt es, Sprechblasen gibt es oder es gibt auch Bilder ohne Text.
Oder mal so ein Pow oder Paff.
Genau, und beim Theater fällt eine andere Ähnlichkeit auf. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die müssen ihre Figuren stilisieren, übertreiben und pointieren. So werden sie vom Publikum, das vielleicht auch ein bisschen weiter weg sitzt, wiedererkannt, ähnlich beim Comic. Die Figuren sind wiedererkennbar durch ihre Pointierung.
Dann schauen wir uns diese neunte Kunst doch nochmal etwas genauer an. Und zwar mit Ole Frahm. Er ist Germanist, Historiker und Comic-Experte. Also ihr seht, da kommt schon eine Menge Gutes zusammen für uns. Hallo, Herr Frahm.
Hallo, guten Tag.
Wie finden Sie diesen Ausdruck? Kennen Sie ihn, die neunte Kunst?
Ja, klar. Das ist ja ein relativ alter, inzwischen ein bisschen aus der Mode gekommene Bezeichnung. Heute ist ja eher so Graphic Novel geläufiger. Und da sehe ich, ist das Interessante, dass es auch ein bisschen widerspiegelt, wie die Wahrnehmung der Comics, die in den 80er, frühen 90er Jahren, die versucht wurden, über so eine Kunst, die Zeichnung sozusagen seriös zu machen, dann letztlich sich doch das Erzählerische durchgesetzt hat. Eben die Graphic Novel als quasi romanhaftes oder episches Erzählen, in dem dann Sachen erzählt werden können, die anders eben nicht erzählt werden können.
Also weil dieses Novel nochmal dahinter gesetzt wurde, Graphic Novel, grafische Novelle, sind wir eher jetzt beim Erzählen als beim Zeichnen angekommen sozusagen.
Naja, das ist im Comic natürlich nicht so genau zu trennen, weil die Erzählung durch die Zeichnung stattfindet. Natürlich spielt es immer noch eine große Rolle. Mhm. Aber tatsächlich, wir meinen dafür halten, dass das natürlich die große Kunst der Zeichnerin, Erstellung ihrer Zeichnung, ungefragt ist, aber eben im Kunstdiskurs nicht so einen Ort gefunden hat. Weil dann dieses Narrative dann doch irgendwie so quer ging. Das ist ja in der Kunst inzwischen ein bisschen, ist das Narrative auch angekommen. Aber letztlich ist es ja doch, spielen im Kunstdiskurs andere Dinge eine Rolle. Und
aber das macht wahrscheinlich das Comic genau aus, oder? Dass es eben diese beiden Sachen einfach so gut vereint. Das Erzählen und das Zeichnen.
Ja, und tatsächlich eben im Lektüreprozess in Gang setzt, der mit beiden wiederum wenig, also mit Literatur genauso wenig zu tun hat wie mit bestimmten Kunstwahrnehmungen. Mhm. Also nämlich Kontemplation oder eben Konzentration und Versenken im Text. Das ist ja im Comic, den man eher zerstreut wahrnimmt, ständig gesprungen wird zwischen Worten und Bildern, anders.
Jetzt widersprechen Sie mir, Herr Frahm, aber mein Eindruck ist, dass der Comic so ein bisschen auch das Schmuddelkind ist unter den anderen ganz feinen Künsten. Also wenn wir jetzt von Erzählen und Literatur sprechen, dann denken wahrscheinlich weniger an Comics. Und wenn wir jetzt von großen Zeichnern und Illustratorinnen denken, an die denken, denen irgendwie große Ausstellungen gewidmet werden, dann denken wir auch nicht unbedingt an Comics.
Ja, das kann sein. Das ist gerade in Deutschland so, weil wir durch den Nationalsozialismus eine sehr unterbrochene Tradition der Bilderzählung haben. Da gibt es tatsächlich nur E.O. Plauen, der das so ein bisschen wie so ein, aber sehr singulär das versucht hat.
Das ist Vater und Sohn heißen die Comics dann, ne? Ist das
genau,
das?
Vater und Sohn, das ja sehr bekannt ist und das aber Plauen aufgehört hat, weil er genau diese Realität, also das, was Comics auszeichnet, die Wiederkehr von Figuren dann doch irgendwie wie Wasser in den Wein fand, das ist so eine Formulierung, die da geläufig war. Und tatsächlich, wenn man sich überlegt, dass Plauen in der Zeit, die er gezeichnet hat, gerade mal so viel gemacht hat wie Charles M. Schulz im ersten halben Jahr Peanuts, die dann noch weitere 49 Jahre liefen und tatsächlich in den ersten 15 Jahren wirklich immer noch sehr viel besser werden.
Die dann Peanuts, da sind wir bei Charlie Brown und so angekommen, ne? Und Snoopy.
Genau, das ist von Charles M. Schulz, genau, Charlie Brown und Snoopy. Und deshalb ist in Deutschland diese Wahrnehmung schon so. Ich war jetzt gerade wieder in Frankreich, da ist es dann doch anders, dass Zeichner wie Hergé oder Edgar P. Jacobs, also Hergé mit Tim und Struppi, Edgar P. Jacobs mit Blake und Mortimer, schon einen anderen Stellenwert haben und tatsächlich, glaube ich, fraglos zur Literatur und zur eigenen, ja, eigenständigen Form gefunden haben. Um sie trotzdem zu bestätigen, natürlich ist das Tolle, finde ich, an Comics, dass sie diesen schmuddeligen Charakter haben und dass sie nämlich wirklich was sind, was jetzt erstmal einen ganz anderen Blick auf die Welt ermöglicht und eben nicht sich vollständig dann in dem, was heute so da ist, einfügen, sondern irgendwas noch eine andere Erinnerung bewahren in dem, was heute so ist.
Und wie gefällt Ihnen so das lustige Taschenbuch, Herr Frahm? Da wären wir jetzt nämlich vielleicht mal bei Walt Disney. Ja,
die sind weiter. Ich finde erstaunlich, wie die es schaffen. Gibt es ja nun auch schon bald über 50 Jahre, immer noch in der Zeit zu bleiben, sich ständig zu verändern. Also wer die frühen Ausgaben sich anschaut, wird feststellen, es ist noch sehr viel schematischer erzählt, aber dann in den Erzählungen selbst auch unglaublich gewitzt und die Gewitztheit hat sich erhalten, hat sich natürlich auch wahnsinnig diversifiziert. Also ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Reihen es dann neben den lustigen Taschenbüchern gibt, die dann von Fantasy über Abenteuer, über Crime, verschiedene Genres bespielen, also sich da sehr auch schon an das Netflix-Zeitalter anpassen. Aber das finde ich wie immer noch den Umgang mit Figuren oftmals wirklich klug und immer noch unterhaltsam.
Jetzt gehört Walt Disney ja inzwischen eben nicht nur diese Maus, sondern eben von Mickey Mouse bis Spider-Man, also diesen berühmten Marvel-Superhelden, irgendwie fast, also nicht alles, aber sehr, sehr viel, was in den USA an Comics gedruckt wird. Wie hat Walt Disney dieses Genre-Comic, die Kunstform vielleicht geprägt?
Naja, Walt Disney selbst ja eh gar nicht.
Und ich meinte die Company jetzt viel mehr wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist mehr, weil tatsächlich die Comics für die Walt Disney Company wirklich ein Byproduct sind. Also die lustigen Taschenbücher kommen letztlich aus Europa und werden in Italien zum großen Teil von den Zeichnerinnen und Textern geschrieben. Das ist heute noch ein bisschen anders. Es gibt auch sogar ein paar Deutsche, nicht viele, aber immerhin. Und es gibt viele in Dänemark. Und das ist tatsächlich eine europäische Geschichte. Weil die Comics in den USA Da gibt es natürlich die berühmten Walt Disney Comics and Stories, wo Karl Barks, der Donald Duck und diese ganze Entenhausen-Welt gezeichnet hat, für die gearbeitet hat. Also wenn man von Klassikern im Comics sprechen wollte, dann ist das auf jeden Fall einer.
Ja.
Das war sozusagen, in der Zeit hat Disney dann seine Vergnügungsparks aufgebaut und das war natürlich das entschieden zukunftsweisende. Mhm. Also man hatte eher die Comics als ein gutes Medium, um die Marke sozusagen auch schon bei Kindern natürlich beliebt zu machen und einzuführen. Aber das ist eben nur eines von wirklich ganz vielen Geschäftsfeldern.
Ole Frahm, Comic-Experte, Historiker, Germanist bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Frahm.
Gerne.
So, und jetzt tut's mir in der Seele weh, dass wir zum Schluss dieser Sendung nochmal zu Matthias schwerer Kindheit kommen müssen.
Matthias. Ja, es ist so. Ja.
Denn Comics, lustige Taschenbücher, Mickey Mouse und Donald, das war bei dir alles nicht, ne?
Ja, ich leide da heute noch.
Jetzt
und ich habe das ja auch schon mal gesagt, das war wirklich schwer und traurig, weil meine Eltern haben entschieden, der Junge liest keine Comics. Und damit habe ich auch keine geschenkt bekommen und konnte mir auch keine kaufen, weil ich kein Geld hatte.
Mhm.
Insofern also habe ich keine eigene Erfahrung mit Comics, aber natürlich hatte ich Freunde, die welche hatten und die waren extrem begeistert und meine hängende Zunge wurde immer länger, weil ich sie nicht lesen durfte. Aber die Sprache meiner Freunde, die war von Comics beeinflusst und das habe ich auch irgendwie mitbekommen und irgendwie hat das auch unsere Jugendkultur damals geprägt. Aber im Ernst, es gibt sicher sehr, sehr gute Comics, die kunstvoll und wunderbar gemacht sind. Später habe ich dann gelesen Asterix und Obelix, das durfte ich dann. Natürlich auch der von dir so geschätzte Captain America.
Oh ja, Matthias, dieser Captain America und auch seine Kumpels, ne, Superman, Wonder Woman, Batgirl, die schätze ich alle so sehr, dass ich ganze Bücher drüber schreiben könnte, aber dazu dann vielleicht mal mehr im nächsten Jahr. Jetzt erstmal ein Blick auf die nächsten Wochen. Da sehen wir uns nämlich, nochmal kurzer Reminder, in Nürnberg, Ilmenau und Sondershausen. Und nächste Woche schauen wir auf unsere Nachbarn im Westen, nämlich auf die Belgier. Mit denen verbindet uns nämlich ein ganz schönes Stück Geschichte und das gibt es nächste Woche in einer Stunde History. Freue ich mich drauf. Ich bin Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.